Deutschlandfunk.
Hallo, ich bin Anna Panknin. Herzlich willkommen zum Hörspiel-Podcast. Wer heute neue Menschen kennenlernen möchte, hat eine große Auswahl an Dating-Apps und Freundschaftsplattformen und kann sich durch einen riesigen Pool aus Potenziellen swipen, bis der Daumen dampft. Aber das war natürlich nicht immer so. Es ist gar nicht so lange her, da musste man tatsächlich noch blättern. Für queere Kontaktsuchende war das Angebot noch eingeschränkter und für queere Ostdeutsche erst recht. Aber es gab ein paar Ausnahmen. Das Doku-Hörspiel Kontaktanzeigen lässt die lesbische DDR-Untergrundzeitschrift Frau Anders lebendig werden, die uns als personifizierte Publikation durch das Stück führt. Via Kontaktanzeige hat sie sich verschiedene Jahrgänge queerer Gesprächsgäste an ihren Küchentisch geholt. Und dieses Generationsredaktionskollektiv überlegt nun, das alte Magazin noch einmal neu und anders herauszugeben. Wie viel anders es tatsächlich trotz aller Gemeinsamkeiten zwischen ihnen gibt, das finden die Queer Elders und Youngsters beim gemeinsamen Kaffeeklatsch raus, der zuweilen auch zum Kaffeeknatsch wird, wenn neben Erinnerungen und Zukunftsvisionen auch Enttäuschungen über gegenseitiges Unverständnis ausgetauscht werden. Und man nach dem Zusammenkommen erstmal zusammenfinden muss. Das Hörspiel nimmt seine zweite Silbe ernst, spielt mit Fiktion und Realität, mit Metaebenen und Erwartungshaltungen und manchmal auch einfach nicht mehr mit. Und jetzt bitte ich an Frau Anders Küchentisch. Ein paar Plätze sind noch frei und es gibt Rätsel zum Dessert.
Ich glaube, wir müssten als queere Menschen erstmal anfangen zu begreifen, dass wir Geschichte haben. Und dass wir Generationen haben. Dazu kommt, dass queere Geschichte immer wieder ja vernichtet wurde und in Vergessenheit getrieben wurde. Das hatten wir irgendwie mit dem Zweiten Weltkrieg, das hatten wir später im Laufe der BRD, das hatten wir aber auch dann mit der Wende und in der DDR. Das heißt, fast jede queere Generation musste aufs Neue überhaupt als queere Generation entstehen und Gemeinschaft schaffen, ohne Vorbilder und ohne VorgängerInnen.
Also ich sehe es ist ein Schwarz-Weiß-Foto und es ist eine Küche, in der 6 Personen sitzen.
Es sieht nach einer langwierigen Besprechung oder irgend sowas aus, ne?
Es wird geraucht in der Mitte, sie sehen alle sehr locker aus, lockere Haltung, also sitzen auf dem Boden.
Es liegt Lebensmittel oder Essen oder Töpfe und Flaschen und es steht dort auch so ein richtig schöner DDR-Topf. Da könnte Sojanka drin sein.
Ja, und die eine Person hat so eine tolle Jeans an.
Ein queeres Urtrauma ist das Thema Einsamkeit, das viele von uns schon sehr früh erleben, wo sie sich als anders erfahren oder später im Laufe der Pubertät im Leben immer wieder an Punkte zu kommen, ich gehöre nicht dazu. Jeder kommt aufs Neue an und hat das Gefühl, die allererste Person überhaupt zu sein, die diesen Weg geht.
Die drei im Hintergrund unterhalten sich ja gerade recht intensiv. Ne?
Und sind guter Dinge, so wie es aussieht. Also es ist nicht so, wir haben uns ja manchmal schon die Haare gerauft.
Ich würde sie als Dykes und Lesben lesen. Genau, haben alle auch Kurzhaarschnitte.
Ich würde den Raum als sehr weiß lesen auf jeden Fall, aber auch als einfach sehr gemütlich.
Ich meine, ich kenne ja diese Berliner Küchen, ne, auch aus den 80er Jahren. Das war ein sehr schönes Gefühl, in diesen Küchen zu sein.
Wir sind jetzt, glaube ich, zum allerersten Mal überhaupt historisch an dem Punkt, dass es Generationen gibt, dass es Erinnerungen gibt. Und wir jetzt Menschen haben, die 80 sind und ein queeres Leben gelebt haben und die Vorkämpferinnen waren.
Sieht ja so ein bisschen aus wie hier jetzt, ne?
Kontaktanzeigen. Queere Generationendialoge in Ostdeutschland. Ein Hörspiel von Mike Dele-Dietrich-Friedetzky, Judith Geffert und Jule Gorke.
Frau, jung geblieben und anders, sucht Frauen und andere aus verschiedenen Generationen. Ihr fehlt mir. Ich hab Lust, was mit euch zu machen. Punkt. Meldet euch. Ostdeutschland 2024. Will noch jemand einen schwarzen Tee?
Ich würde richtig gerne Matcha Latte trinken mit Hafermilch.
Kriegst du Schatz. Hi. Stellen wir uns mal vor, ich bin Frau Anders. Ich trage eine Jeans, ohne Marke, meinen Karabiner mit Schlüsselbund an der Gürtelschlaufe. Ich trage ein halboffenes weißes Männerhemd, also eins mit umgekehrter Knopfleiste, meine Armbanduhr am linken Arm und ein kleines Tattoo auf dem rechten. Ich stehe auf Frauen und Queers und Frauen stehen auf mich. Ich habe alles erlebt und bin wie nebenbei auch noch lässig und in Würde gealtert. Ich identifiziere mich als Ostdeik, also Lesbe mit Ostvordergrund. Und mich kratzt es kein bisschen, wenn ihr mich mit Ossi ansprecht. Das ist immerhin genderneutral. In meinem Leben war ich Sachbearbeiter, Feinoptikerin, Student der Tierproduktion, Gärtnerin, Dichterin und einiges mehr. Meine Playlists für die Lesbendisco waren legendär. Nach mir wurde sogar 1988 von einer Gruppe Lesben aus Jena ein Magazin benannt. Frau Anders. Klingt doch gut, oder? Das war ein kleines Heft, A5, mit Schreibmaschine geschrieben. Es konnte in der DDR auch gar nicht öffentlich erscheinen, sondern wurde quasi im Untergrund hergestellt und dann von Hand zu Hand weitergereicht. Dann kam die Wende, alles hat sich verändert und 1993 ist die letzte Ausgabe erschienen. Neulich hatte ich eine alte Ausgabe wieder in der Hand und dachte, ist ja stark, was wir damals alles gemacht haben. Aber erinnert sich da eigentlich noch jemand dran? Das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Also habe ich eine Kontaktanzeige geschaltet und da haben sich dann tatsächlich Leute zurückgemeldet. Und jetzt sitzen wir alle an meinem Küchentisch und schauen uns ein Foto von unserem Frau Anders Redaktionstreffen an.
Auf dem Foto sehe ich, denke ich, eine typisch ostdeutsche Küche. Ich nehme an, in den 80er Jahren. Und das sind so die Küchen und die Treffen, die ich kenne.
Das ist Ina.
Ja, ich könnte da auch sitzen. Und zwar erinnert mich das an die frühen Anfänge, auf jeden Fall für mich, in der Lesben- und Frauenbewegung in der DDR.
Damals, in den späten 80ern, hat Ina in Dresden gelebt, aber sie ist eigentlich ständig in der ganzen DDR unterwegs gewesen. Auf Lesbentreffen, Frauenfesten und gemeinsamen Urlauben.
Ja, diese Treffen waren eigentlich immer gekennzeichnet von, ja, auch von einem Glücksgefühl, dass man aus einer eigentlich ein bisschen, wie soll ich sagen, feindlichen oder ignoranten Umgebung in eine Küche kam, wo Gleichgesinnte sind und wo man Dinge teilt.
Als Lesbe hattest du in der DDR keine Vorbilder. In der Öffentlichkeit über lesbisch sein zu sprechen, war tabu. Und sich als Lesbe überhaupt zu zeigen, konnte gefährlich werden. Manche Lesbengruppen wurden von der Stasi sogar als staatsfeindlich eingeordnet und überwacht. In den Berichten wurden sie dann oft als asozial stigmatisiert. Das war eine direkte Übernahme des nationalsozialistischen Vokabulars.
Für mich war das eine sehr wichtige Zeitschrift. Und ich fand das eine super Initiative von den Zweien, die das ins Leben gerufen haben.
Die beiden Herausgeberinnen von Frau Anders saßen übrigens zusammen in ihrem Bett, als sie sich meinen Namen ausgedacht haben. Frau Anders. Das klang für die beiden wie der Satz von Rosa Luxemburg. Freiheit ist immer auch die Freiheit der Andersdenkenden. Der Titel war clever gewählt, weil er schön unauffällig war. Zum Beispiel, wenn man einen LeserInnenbrief an eine Frau Anders geschickt hat.
Und ich weiß noch, dass eine der zwei Frauen, die eigentlich die Redakteurinnen waren, dass sie zwei Töchter hatte. Und woran ich mich noch erinnere, ist, dass eine der zwei Töchter einmal gesagt hat, wenn ich groß bin, Mama, werde ich eine Frauengruppe. Das fand ich so cool. Das vergesse ich einfach nicht.
Solche Frauengruppen haben sich in den 80ern in der ganzen DDR gegründet. Meistens unter dem Dach der evangelischen Kirche. Um die Einsamkeit zu überwinden, war es wichtig, solche Räume zu schaffen. Die Küche der Frau Andersmacherinnen war auch so eine Art geheimer Treffpunkt. Da kamen Lesben aus der ganzen DDR. Hier saßen ständig die verschiedensten Leute zusammen. Niemand musste sich vorher verabreden. Man konnte einfach vorbeikommen und klingeln.
Was ich sehr wichtig fand, war, dass die Zeitung auch eine Art Netzwerk war. Dass man sich gegenseitig informiert hat, wo findet was statt. Und auch wenn man nicht hingehen konnte, dass man auf jeden Fall gelesen hat, oh, die machen da was. Da gibt es etwas. Da gibt es eine Gruppe. Das sind Frauen, die sind aktiv.
Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was das eigentlich bedeutet hat, so ein Heft herauszugeben. Die wenigsten Leute hatten damals Telefone, geschweige denn irgendwelche Kopierer. Ja. Die Redaktion konnte auf einem kleinen Tischkopierer in der Kirchengemeinde kopieren, aber das Papier und den Toner mussten sie sich aus West-Berlin schmuggeln lassen. Überall musste draufstehen, nur für den innerkirchlichen Gebrauch, um die staatliche Zensur zu umgehen. Auf einem Lesbenheft. Was ein Witz.
Und ich glaube, von mir war eben auch mal ein Foto auf der Titelseite, wo ich auf einer Schaukel sitze.
Du warst also das erste offen lesbische Covergirl der DDR.
Nicht auf der Vogue, mal auf der Frau Andersen.
Über 30 Ausgaben mit verschiedensten Covern haben wir gemacht. Bis in die 90er Jahre hinein.
Lieber lesbisch lebensfroh als verbissen hetero.
Nach 90 hat uns die Emma-Redaktion endlich einen richtigen Kopierer organisiert.
Briefwechsel gesucht.
Und wir hatten plötzlich überall in Deutschland AbonnentInnen.
Bin 20 Jahre alt und allein in Rostock. Elvira.
Wir haben weitergemacht.
Alkohol, unser Problem.
Lesben in der Provinz.
Auch wenn die Redaktion da schon immer mehr geschrumpft ist.
Gruppenvorstellung Erfurt.
Wir haben Frauenzentren gegründet.
Das Rätsel.
Und uns politisch eingemischt.
Verfolgte Frau im Mittelalter mit 4 Buchstaben.
Bis 1993 haben wir alles gegeben, um die Lesben-Community in Ostdeutschland zusammenzuhalten.
Aufruf, Selbsthilfefonds solidarischer Frauen.
Was haben wir gestritten und diskutiert?
Beruf, Hure, na klar.
Lesbische Transen, ich bin eine von ihnen.
Wir haben auch kein Thema anbrennen lassen.
Lesben und Heteras.
Wir haben uns wirklich mit allen Fragen beschäftigt.
Grenzgängerin, Lesben in Ost und West.
Fragen und Antworten zum Thema SN.
Lieber lesbisch lebensfroh als verbissen hetero.
Tja, das war damals alles los. Heute habe ich das Gefühl, ich kriege gar nichts mehr mit. Und ich weiß auch gar nicht, wen ich fragen soll, was so los ist. Einfach mal vorbeikommen macht ja heute auch keiner mehr. Ich war mir auch unsicher, ob ich mit einer Kontaktanzeige überhaupt noch jemanden erreiche. Also danke, dass ihr euch gemeldet habt. Ich bin jetzt ganz gespannt. Wer seid ihr eigentlich? Wollt ihr euch kurz vorstellen?
Also ich bin die Daria, ich arbeite im sozialen Bereich und biete vor allem Beratungen für trans- und nicht-binäre Menschen und deren An- und Zugehörige an.
Hallo, mein Name ist Yamin und ich benutze keine Pronomen.
Gut, also ich bin Rita, bin in Leipzig geboren, aufgewachsen und bin eigentlich schon immer für mich lesbisch gewesen.
Ich bin Ina Röder-Sissoko, ich bin Afrodeutsche und bin 1965 geboren in Thüringen und da auch aufgewachsen.
Ich bin Jenny, ich benutze keine Pronomen, ich bin 25 Jahre alt.
Ich bin immer noch mit dem Pronomen, okay, ich bin... Bin da nicht so up-to-date, verzeiht mir das.
Ich bezeichne mich selber als Dyke und bin beim Dyke-Match Leipzig aktiv.
Ja, also ich bin Martina. Ich bin in einer erzgebirgischen Kleinstadt groß geworden und habe so 1986, 87 gemerkt für mich, dass ich mich eben auch in Frauen verliebe.
Ich bin Alma, ich bin 27 und ich arbeite als Projektkoordinatorin beim Friedenskreis, dem Verein, den du gegründet hast, Elna, witzigerweise.
Ja, ich heiße Elna Maria und arbeite jetzt als Sozialarbeiterin.
Ich habe gar nichts dazu gesagt, wie queer ich eigentlich bin.
Ja, ich bin Transfrau und wie queer bin ich, ja, keine Ahnung.
Sehr.
Ihr Lieben, ich habe da so eine waghalsige Idee. Wie wäre es, wenn wir die Frau Anders heute noch mal neu rausgeben? Frau Anders, ganz anders sozusagen. Könnt ihr damit was anfangen?
Ja, das beschäftigt mich auch total viel. Was bleibt eigentlich von uns und von unserer Generation? Ich glaube, so eine Frau Anders, ganz anders könnte das, was wir heute machen, so dokumentieren, dass Menschen vielleicht ein paar Jahrzehnten daraus auch Kraft schöpfen können.
Mich beschäftigen auch Fragen wie: Wie wollen wir als ostdeutsche Queers in Kontakt kommen? Wollen wir das überhaupt? Und vor allem wir hier, die Jungen und die Alten, warum kommen wir so selten zusammen?
Man müsste wahrscheinlich wirklich die Leute an einen Tisch setzen und darüber auch ins Gespräch bringen miteinander.
Okay, dann probieren wir das jetzt. Gib mir mal das iPad, ich mache einen ersten Entwurf.
Frau Anders, ganz anders.
Editorial.
Als Teil des neu gegründeten Redaktionskollektivs darf ich, Frau Anders, ganz anders und zum Quatschen aufgelegt, euch heute, liebe Hörende, in unserer Sonderausgabe zum intergenerationalen Kaffeeknatsch begrüßen. Wir präsentieren euch eine Mischung aus bewährten Formaten und neuen Kreationen. Tiefgehende Küchengespräche zwischen Alt und Jung, ein Rätsel mit halbseidenen Gewinnchancen, viel war bei den Lesben ja noch nie zu holen, Zwinker-Smiley, Gruppenvorstellungen aus dem queeren ländlichen Raum im Osten und natürlich euren Kontaktanzeigen. Viel Spaß beim Hören, eure Frau Anders.
Kontaktanzeigen. Christine sucht nach längerem Zögern eine liebe Partnerin. 2080 Neustrelitz.
Verschenke mein Bein da unbenutzt. Ist eine S, war zu klein. Und würde ich ansonsten zurückschicken. 02763 Zittau.
Auf der Suche nach Tonkels und Onten. Ich hätte gerne diese Tante gehabt. In einer anderen Stadt. Queer und sie selbst. Den Onkel, der anders war, diese unverheirateten, funkelnden Menschen, zu denen hätte ich fliehen können, als ich Babyqueer war.
Küchengespräche.
Thema Erinnerung. Lasst uns darüber sprechen, wie viel ihr als unterschiedliche Generationen eigentlich voneinander wisst.
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich wenig Wissen zu so queerer deutscher Geschichte habe. Leider. Ich glaube auch, dass es eher gerade dann am Anfang auch viel mehr mit so Stonewall Riots in den USA beschäftigt habe.
Wir schauen oft in die USA. Dabei liegen vor unserer Haustür so viele queere Geschichten, die noch nicht so bekannt sind. Ich schaue mal zu euch, Martina und Rita. Ihr habt Anfang der 90er die Lesbengruppe Buntes Archiv in Leipzig gegründet und legendäre Partys gefeiert. Aber auch mal die amerikanische Autorin und Aktivistin Leslie Feinberg zu einer Lesung eingeladen. Was habt ihr da so erlebt, kurz nach dem Mauerfall?
Wir sind 1992 mit einem Wartburg, den wir immer Wartbürgerring nannten, und noch ein, zwei anderen Fahrzeugen sind wir, also einige Frauen aus Bundesarchiv und aus der anderen Lesbengruppe Lila Pause, gemeinsam zu diesem Lesben-Frühlingstreffen nach Bremen gefahren. Wir sind dorthin gekommen und waren wirklich total überrascht, weil es waren damals dort bestimmt 2000 Frauen, würde ich sagen. Also das war riesengroß.
War ja so. Für uns alles auch neu, ne?
Ja.
Wir waren total aufgeregt.
Wir haben uns köstlich auch amüsiert. Also wir waren dann auch vielleicht auch ein bisschen bösartig, weil also dort es von einem Plenum ins nächste ging. Und dieses Wort Plenum war von uns noch so derartig von der SED-Regierung und Diktatur geprägt. Ja, das 5., 6., 7., 20. Plenum der SED. Wir waren ja froh, aus solchen komischen Strukturen da raus zu sein. Und jetzt machten die dort ein Plenum nach dem anderen. Wir waren sehr irritiert darüber, dass das nicht möglich war, ein Kind mitzubringen, wenn es männlich war und älter als 9. Das haben wir nicht verstanden. Denn für uns Frauen war das eigentlich total normal, dass auch Frauen, die lesbisch waren, auch Kinder hatten in der DDR. Wir sind auch zum Teil dort sehr angefeindet worden, weil viele aus unserer Gruppe optisch sehr heterosexuell aussahen. Also Frauen mit langen Haaren, sehr attraktive und mit Röcken. Und so, und da sind wir dort zum Teil wirklich auch angemacht worden, warum die so heteromäßig hier rumrennen. Wir haben dann auch gelernt, dass man sich 4 Tage von gebratenen Champignons ernähren muss, wenn man zu einem Frauenfest fährt, wo es eben vegetarisch zugeht. War auch für uns Ossis nicht so klar, aber wir haben dann gesagt, so nach 2 Jahren, aber den Mut gefasst und haben gesagt, wir müssen das auch machen. Und zwar eben auch so groß aufziehen und wir laden die da ein, dass die auch aus dem Westen mal nach Leipzig kommen. Und dann haben wir dort echt, also wirklich unfassbar viel Arbeit geleistet. Tolles Programm auf die Beine gestellt, über die ganze Stadt Leipzig verteilt. Wir haben Schlafplätze organisiert und wir haben natürlich Essen organisiert für die vielen, hoffentlich vielen Menschen, die dann kommen sollten. Ich kann heute resümieren, dass aus dem Westen fast niemand kam. Die haben einfach das ignoriert, obwohl wir dort also auch viel Werbung gemacht haben. Die haben sich vielleicht auch nicht getraut, weiß ich nicht, in den Wilden Osten. Wir waren zwar schon dann auch bestimmt zu den großen Veranstaltungen 500, 600.
Ich glaube, bis 800 waren.
Bis 800 Personen, aber die waren eben wirklich eigentlich alle aus dem Osten.
Da Das Rätsel. Ein Raum feministischer Konspiration und Care-Arbeit zugleich. Hier ist es auf Partys immer am vollsten.
Anfangsbuchstabe ist ein K. 6 Buchstaben. Gruppenvorstellung.
Das Aruda-Projekt aus Brandenburg.
I see a lot of green, a lot of trees. I mean, our ground is attached to the forest. We have a main building where there is the seminar house. So my name is Carla. I'm the community organizer of Aruda Collective.
Ich übersetze mal kurz für alle, die wie ich in der Schule kein Englisch hatten. Also Carla erzählt vom Aruda-Projekt. Ein Haus zwischen Wald und großem Garten mitten auf dem Land.
The main focus is the anti-discriminatory seminar house, where we host groups who are affected or are fighting against discriminations. So we provide a space. And then groups can come to gathering, to make workshops, retreats, seminars and festivals.
Aruda ist ein Ort für Antidiskriminierungsarbeit in Brandenburg, der die Bedürfnisse von queeren Schwarzen und People of Color ins Zentrum stellt. Gerade in Zeiten, in denen rechte Gewalt zunimmt, ist es wichtig, dass diese Menschen auch im ländlichen Raum sicher leben können.
I mean, we are BIPOC center space in Brandenburg. What is a challenge for us, but also important that we take over the spaces, that we have also the right to be on the space in the countryside. This percentage of AfD in Brandenburg, it is on this level since I was arrived here, and I live here since 5 years already. What has been changed for me was like, okay, we need to think in strategies to feel more safe.
Aruda arbeitet für Bildung und Vernetzung und will gemeinsam Strategien entwickeln, um Angst und Isolation abzubauen und sich gegenseitig zu unterstützen.
Because I think when we are each of us isolated in our homes, thinking in our problem, create more fear, but if we start to connect with each other, we broke this isolation that we are not alone.
Wir sind hier! Wir sind hier! Wir sind hier! Wir sind hier!
Aufruf. Vergesst nicht das queere Hinterland.
Kommt zum Pride Soli Ride. Am 10.8. rufen wir dazu auf, zum CSD in Bautzen zu fahren. Lasst uns die Queers abseits der Metropolen unterstützen.
Auch wenn eine Handvoll Jungfaschus erneut dazu aufruft, den Bautzner CSD zu stören, werden wir uns davon nicht beeindrucken lassen.
To be safe, reist nicht allein an und ab, sondern schließt euch uns an oder bildet eigene Reisegruppen.
Die Gefahrensituation ist für viele Menschen, die hier in dieser Stadt leben, permanent da. Sie ist leider ein Dauerzustand geworden und sie hat sich in den letzten Monaten vervielfacht. Und das ist ein wahnsinniges Problem. Umso glücklicher bin ich, dass heute ganz, ganz viele Menschen mit uns hier sind, die uns unterstützen. Es ist verdammt, verdammt cool und wichtig, dass ihr hier seid, weil ihr allen Leuten hier ein besseres Gefühl gebt. Ihr unterstützt, ihr supportet und das ist in dieser Situation verdammt, verdammt wichtig. Deswegen Dankeschön, dass ihr da seid.
Kontaktanzeigen.
Baby, lass uns die Welt erobern. Ich brauche mehr Platz zum Kotzen. Hey, lass uns tanzen. Nein, Baby, lass uns im Kopf tanzen, Vollrausch tanzen. Und der Bass hämmert und pocht, als wenn er mir den Schädel eintrischt. Und dann falle ich tot um und lache. Ha. Mach die Musik an, Baby. Lass uns tanzen. Rosa ist die Welt und überall ist Glitzer. Hast du Schiss?
Duck, 17 Jahre, aus Zwickau.
Oma gegen rechts, 65 Jahre, liebt Katzen und Fahrräder, sucht nette Menschen für lesbische Wohngemeinschaft auf dem Land. Habt ihr Lust? Gemeinsam alt werden @postfach.de.
Das Rätsel. Bewährtes Diskussionsformat. Genutzt sowohl vom Zentralkomitee der SED als auch dem Bremer Lesbentreffen 1992 und den meisten aktivistischen Gruppen heute.
Lateinisches Wort für voll. 6 Buchstaben. Küchengespräche.
Thema Ahneninnenschaft. Viele der feministischen Räume, die in der Umbruchszeit geschaffen wurden, existieren bis heute. Daria, du bewegst dich ja viel in solchen Räumen in Magdeburg. Ich habe mich gefragt, ob ihr Jüngeren daran eigentlich heute noch anknüpfen könnt.
Dazu muss ich sagen, dass für mich also Frauenorte, die ja primär von Lesben mit hochgezogen wurden, ganz früh in meiner Transition schon die Orte waren, an denen ich angenommen war. Ich bin ja auch Transfrau und trans ist ja nicht nur trans und ich habe eine hohe Identifikation auch mit Frauenorten und Frauen insgesamt. Und da gibt es natürlich ein großes Gefühl von Ahnenschaft und auch, dass da sehr viel Wissen ist. Gerade auch Wissen, um als Frau nicht reinzupassen. Da würde ich gerne mehr von Cis-Lesben lernen, weil ich lebe als Frau, ich bejahe das Frausein, passe aber null in die Ansprüche, die ans Frausein gestellt werden. Und das wäre auch eine große Gemeinschaft zu gucken. Wie bist du damit umgegangen? Mich würde das voll interessieren, jetzt jenseits von politischen Fragen, wie hast du das für dich geregelt als Frau, keine Familie zu haben? Wie hast du das für dich geregelt, als Frau Altersarmut ausgesetzt zu sein oder die Gefahr zu haben? Wie hast du das geregelt, dir Liebesbeziehungen zu wünschen, potenziell, obwohl du dich selbst so sehr dafür hast, nicht eine richtige Frau zu sein? Weil das ist ja bei Cis-Lesben ähnlich, ne? Du bist nicht eine richtige Frau. Und wie schaffst du es, trotzdem Gemeinschaft zuzulassen? Wie schaffst du es, dir selber ein gutes Leben zu gönnen?
Das sind sicher Fragen, die auch euch beschäftigen, Elna und Alma. Ihr habt euch euren Raum ja selbst geschaffen. 2015 hattet ihr beide euer Coming Out und habt eine Selbsthilfegruppe für Transpersonen gegründet. Bei Kerzenschein, in Elnas Küche, wo auch sonst. Zwischen euch liegen 31 Jahre Altersunterschied. Gab es da eigentlich auch mal Konflikte?
Also einen Grundkonflikt haben wir gerade heute Vormittag geklärt.
Ich antworte immer nicht auf Nachrichten.
Ja, also ich warte dann auf Elmas Reaktion und auch bei wichtigen Sachen manchmal, wie wo findet das Ganze statt und wann wollen wir uns treffen, da kommt dann eine Weile nichts. Ne?
Und hast du das Gefühl, das ist so ein Generationending?
Nee, das ist...
Das ist unser Problem, genau. Man darf auch nicht alles auf Generationsunterschiede projizieren. Also du warst auf jeden Fall für mich so eine total wichtige Gesprächspartnerin, auch gerade in dieser Anfangszeit von meiner Transition und auch irgendwie rauszufinden, was ist das eigentlich mit diesem Geschlecht und so. Und da haben wir auch ganz viele Gespräche irgendwie auch geführt, ja, die für mich total wichtig waren, irgendwie auch so rauszufinden, was will ich irgendwie mit meinem Körper machen. Ja, ich glaube, ich hatte eigentlich dann immer eher so das Gefühl, dass wir da so eine große Gemeinsamkeit einfach haben. Obwohl wir vielleicht unterschiedlich alt sind und du so der Jahrgang, ich glaube, du bist der Jahrgang von meinem Vater, oder?
Ja, 65 bin ich, also Jahrgang 65.
Ja, sogar älter, genau. Ja.
Naja, und es wird ja dadurch, dass ich mit 49 aus der Transition begann, gibt es ja einen Bruch in der eigenen Biografie. Also letztendlich, das ist ja eine Pubertät, die entsteht. Ne? Also dass ich letztendlich diesen Strang Cis-Mann, den ich ja gelebt hatte, Familienvater und ja, Ehemann und dann immer eine ganz andere Rolle gespielt hat in meinem Leben davor. Und das wurde aufgebrochen und dadurch hat sich letztendlich auch so ein Klischee von Generation verschoben. Dadurch, dass ich nochmal einen Neuaufbruch hatte und wir dann auch eine Parallelentwicklung hatten. Und das ist das Spannende, ne? Dass es letztendlich die Sicht auf ältere Generationen dann wegbrach. Durch das, was dann bei mir neu aufbrach. Das ist eine gute Formulierung, ja.
Kontaktanzeigen. Smalltown Dykeboy aus Stralsund, 34, keine Kinder, sucht Queer Family, bevorzugt im ländlichen Raum.
deutsch-französischer Wessi im Osten. Antifaschistin auf Achse. Immer auf zwei Rädern. Tanzen und schwitzen in hoher Geschwindigkeit. Ich interessiere mich für Menschen und bin in verschiedenen Beziehungen. Es stapeln sich Romane. Neugierig auf vieles, auch unverbindlicher Sex.
Dreierkombo, Mitteljung gut drauf. Post-Ost sucht Ahnen aus der DDR zum Connecten und hoffentlich mehr.
Politisch war ja schon, dass wir gegen den Staat waren. Wir waren gegen gegen dieses System. Und wir wollten lesbisch sein, öffentlich machen. Das reicht doch schon. Reicht doch heutzutage schon.
Traueranzeige.
In queerer Liebe und lesbischer Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer politischen Freundin und unserem feministischen Vorbild. Bettina Jiggel, Mitgründerin der Ostberliner Gruppe Lesben in der Kirche, verstorben am 5. Juli 2022 im Alter von nur 62 Jahren. Seit den frühen 80er Jahren engagierte sie sich für lesbische Sichtbarkeit und kämpfte dabei gegen die Repressionen des DDR-Regimes. Was bleibt, sind ihre Herzlichkeit und ihre Neugier. Die Großzügigkeit, mit der sie ihre eigene Geschichte als Zeitzeugin geteilt hat. Und die Verbindungen, die wir dank ihrer schließen durften. Lasst uns sie mit ihren eigenen Worten erinnern.
Das war eine verrückte Zeit damals. Und wenn ich heute daran denke, dann das Gleiche nochmal machen. Und viel radikaler.
Küchengespräche.
Küchengespräche.
Thema Brüche und Kontinuitäten. Wir haben gehört, dass es sowohl früher als auch heute nicht immer leicht war, überhaupt zusammenzukommen. Ina und Yamin, in eurer antirassistischen Arbeit war und ist es immer eine wichtige Frage, wer eigentlich nicht anwesend ist, wo die Trennungen und Ausschlüsse verlaufen, die so oft unsere Gruppen durchziehen. Ina, du warst in den 90ern in bundesweiten schwarzen Organisationen wie ADEFRA aktiv und hast antirassistische Arbeit gemacht. War das Thema auch in deiner Zeit in der DDR relevant?
Das war eine Zeit, wo das noch kein Thema war, wo ich auch ganz oft die einzige schwarze Frau war. Dass ich mich damals auch noch sehr zu Hause gefühlt habe, da hatte auch damit zu tun, dass ich dieses Thema damals noch nicht so thematisiert hatte, weil es auch ein Art Tabuthema war. In der DDR. Rassismus war Tabu, Thema gab es nicht. Und ich war in dieser Zeit sowieso erstmal so froh, andere Lesben und Feministinnen gefunden zu haben, dass ich das jetzt nicht auch noch damit reingebracht habe. Aber das hat sich natürlich später verändert. Mit den politischen Umständen und mit der größeren Aggressivität gegen schwarze Leute habe ich das natürlich auch immer mehr thematisiert. Und das war dann auch die Zeit, wo ich mich nicht mehr so zu Hause gefühlt habe in diesen weißen Küchen.
Yamin, du engagierst dich aktuell in Halle in antifaschistischen und erinnerungspolitischen Zusammenhängen. Ist diese Zeit, über die Ina da spricht, für dich noch präsent?
Also was im Osten ja passiert ist, ist, dass so die organisierten Nazi-Strukturen auf einen Osten, der krass desillusioniert, Menschen, die so viel auch verloren haben, getroffen ist, was einfach eine super gefährliche Verbindung war in dieser Zeit. Und es gab unglaublich viel Gewalt. Es gab Gewalt in einem Ausmaß, was wir uns nicht vorstellen können. Selbst das, was jetzt passiert, was sehr, sehr schlimm ist, ist nicht vergleichbar mit den 90ern.
In dieser Zeit musste man sich so viel oder musste Frau sich so viel überlegen, kann ich jetzt rausgehen, ist das sicher, kann ich mich dahin bewegen, kann ich mich dorthin bewegen oder ist es zu gefährlich für mich? Und das waren natürlich Dinge, wo wir jeden Tag mit gekämpft haben. Später hat sich das über ganz Deutschland ausgeteilt und ich sage nicht, dass diese Aggressivität nicht auch im Westteil von Deutschland stattfand, aber es war in dieser Zeit im Osten natürlich extrem. Es wurden schwarze Menschen ermordet und ich selbst hatte Situationen, wo ich um mein Leben rennen musste. Das war nicht nur theoretischer Rassismus, das war einfach Lebensrealität für uns.
Durch den Mauerfall konntest du neue Verbindungen knüpfen, nämlich zur afrodeutschen Bewegung, die sich in Westdeutschland schon vernetzt hatte. Du bist zum Beispiel zu einem Treffen von ADEFRA nach München gefahren und hast dort dann erst andere ostdeutsche schwarze Frauen kennengelernt. Und dann selbst ein Treffen afrodeutscher Frauen und Mädchen in Dresden organisiert.
Es war unheimlich stärkend für uns alle. Ja, unser tägliches Leben war schwierig, war wirklich schwierig. Und wir haben natürlich darüber gesprochen, aber wir haben auch einfach nur zelebriert, dass wir leben. Und wir haben geträumt, ja. Wir haben gesagt, oh, das wollen wir, das wollen wir. Und hast du das schon gelesen? Auf einmal haben wir uns Musik, Bücher ausgetauscht. Das war ja natürlich auch was Neues für uns, die im Osten aufgewachsen sind. Wir hatten ja nie richtig freien, unzensierten Zugang zu Literatur, zu Musik. Und das war natürlich jetzt auf einmal alles möglich. Da kam so viel neue Dinge, wo wir auf einmal Zugang zu hatten. Ne? Schwarzer Feminismus, dieser Ausdruck, schwarzer Feminismus, ja, das war unser Ding. Ganz viele Pläne gemacht. Oh, wir machen dieses Treffen, oh, wir machen diese Konferenz. Wir sind sofort praktisch geworden, wir haben sofort Initiativen ergriffen. Das Schöne ist, in der DDR lernte man immer praktisch zu sein. Also wenn du irgendwas willst, dann musst du dafür eintreten, dass du das auch kriegst. Es war irgendwie schwarze Frauen, Fantasie, Kraft, Tatkraft, das alles kam zusammen. Ne? Und dadurch sind so schnell schöne Sachen entstanden.
Du bist dann ja nach Berlin gezogen und hast dich dort ganz stark in der schwarzen Frauen- und Lesbenbewegung engagiert. Und auch Bündnistreffen mit BIPOC, also Black, Indigenous, People of Color, jüdischen Menschen und MigrantInnen mitorganisiert. Und trotzdem bist du dann 94 nach Holland gezogen. Warum?
Ein großer Grund war die Liebe. Und der andere große Grund war auch, weil Holland natürlich eine sehr große schwarze Community hatte. Und das hat mich super interessiert. Und da wollte ich, das wollte ich gerne. Ich hatte ein bisschen genug von Deutschland, ja.
Yamin, wie ist das eigentlich bei dir heute?
Ich habe auf jeden Fall Erfahrung damit, so die einzige POC-Person oder die einzige Transperson irgendwie in Zusammenhang zu sein, beziehungsweise auch beides auf einmal, ist mir durchaus auch schon passiert. Ich entdecke immer mehr, dass ich so Schwierigkeiten habe mit der queeren Szene, weil die queere Szene ist einfach in Deutschland wirklich sehr weiß dominiert, egal in welche Räume man guckt. Und deshalb bin ich mir immer nicht so sicher, okay, wie sieht eigentlich meine eigene queere Existenz aus oder welche Räume sind da eigentlich für mich und so, dass, oder wo kann ich mich auch wohlfühlen? Das ist auf jeden Fall schwierig. Gerade in kleineren Städten im Osten kannst du dir nicht unbedingt aussuchen, mit wem du arbeitest. Und da ist es dann nochmal eben viel wichtiger, eben zu gucken, okay, wie gehen wir dann eben mit Machthierarchien und so um, weil ich mir halt nicht diesen Safer Space so einfach suchen kann, wie das eben woanders der Fall wäre.
Wenn ich Yamins Stimme höre, dann denke ich, oh, was hat sich eigentlich verändert? Was ist verändert?
Deshalb bin ich auch interessiert in einem Kontakt mit Ina, also gerade eben auch nicht weiße queere Aktivistin, das finde ich extrem spannend, die eben auch diese Intersektionalität erleben, weil Intersektionalität, ich glaube, das ist ein Punkt, der irgendwie wenig beleuchtet wird, kann extrem einsam machen. Von je mehr Intersektionen du betroffen bist, desto schwieriger ist es, irgendwie Anschluss zu finden.
Das hätte ich auch sagen können damals, ja, diese Einsamkeit, die da draus spricht und aber auch diese Initiative und die Kraft und die Power, die Yamin zeigt, aber trotzdem auch dieses Gefühl von alleine zu sein.
Man darf nicht vergessen, viele sind auch daran zerbrochen. Maya Yim hat Selbstmord begangen, Semra Ertan hat es leider auch nicht geschafft. Ne? Sie haben so viel gekämpft und dabei haben sie alles gegeben bis zum letzten Ende.
Ich möchte ganz einfach, dass Leute das nicht mehr fühlen müssen. Ja? Und dass wir da sind, dass niemand mehr daran zerbricht, wie manche von uns daran zerbrochen sind. Dafür ist es wichtig, dass Menschen uns finden können.
Und wärst du dafür ansprechbar?
Yamin kann mich immer anrufen. Ich würde es lieben, mit Yamin zu sprechen. Um mich auszutauschen und zu hören, hey, wie geht's denn jetzt und was ist denn da los und in Halle und so weiter und ich kenne Halle, oh, es war schrecklich damals und so weiter. Liebend gerne, ja, so, sowieso.
Das Rätsel. Englisches Wort beginnt mit C, 9 Buchstaben.
Wo man sich wohlfühlt.
Unter Gleichgesinnten ist.
Ein Zuhause findet, gerade wenn man es sonst nicht hat.
Küchengespräch.
Küchengespräche.
Küchengespräche.
Thema Frust oder intergenerationaler Knatsch. Es gibt ja schon einige wenige Begegnungsräume von älteren und jungen Lesben. Du, Rita, sag mal, wie war denn der Austausch zwischen euch, den Leipziger Lesben aus den 90ern und den vom Dyke March heute? Ich stelle mir das spannend vor.
Beim ersten Mal waren wir zu diesem Plenum am Lindauer Markt. Und da waren 20, 30 junge Frauen und wir waren zu fünf dort. Wir Älteren. Und da habe ich dann schon, dort habe ich schon gemerkt, was machst du jetzt hier? Da habe ich mich schon das erste Mal gefragt, was machst du jetzt hier?
Mhm. Wieso?
Weil es geht oft um Dinge, die für mich jetzt nicht so die Bedeutung haben, die für uns auch damals nicht so die Bedeutung haben, dieses Gendern und wie fühle ich mich.
Ach so, ja, diese Fragen.
Okay. Und das ist sicherlich alles wichtig. Aber wenn ich mich zu was verabrede, um was auf die Beine zu stellen, dann kann ich nicht erst eine Stunde darüber mich unterhalten, wo ich jetzt gerade herkomme und ob ich mich gerade gut fühle und wie ich angesprochen werden möchte und ob ich mich morgen auch noch gut fühle. Ich bin jetzt in einem Alter, wo du dann über Zeit auch nachdenkst, ne? Und dann setze ich mich dort nicht zwei Stunden hin, um über Dinge zu reden, die dich in der Sache an sich nicht voranbringen. Und das langweilt mich dann auch. Da habe ich keinen Bock drauf. Ne? Also da, wenn wir so damals das so gemacht hätten, da wäre nichts passiert, oder? Da wäre nichts mehr rumgekommen. Und das enttäuscht mich dann so von der Arbeit her. Nicht von dem, was sie wollen, sondern wie sie es machen. Hm. Und da bin ich raus.
Das kann ich total nachvollziehen. Also ständig bei der Arbeit über die eigenen Gefühle zu reden und auch zu erwarten, dass die anderen das dann immer machen, das ist mir schon ein bisschen fremd, wenn ich ehrlich bin. Wie ist denn das bei euch Jüngeren? Was sind eure Erfahrungen mit Konflikten zwischen Jung und Alt?
Ich hatte auch schon mal eine Auseinandersetzung mit einer auch älteren lesbischen Person, wo ich auch das Gefühl bekommen habe von, ich glaube, so queer das haben teilweise Angst davor oder haben das Gefühl, dass wir Sachen in Frage stellen, die sie gemacht haben. Ich glaube, was halt irgendwie so eine Angst ist, gerade sozusagen bei queeren Frauen, die halt dafür gekämpft haben, eben diese Repräsentation eben und die Gleichstellung eben zu erreichen für queere Frauen, was ein super wichtiges Ziel war und immer noch ist, ist halt so dieses Gefühl von, okay, wir verdrängen dieses Thema eigentlich und bei uns geht es dann nur noch um Trans-Themen oder so. Ich kann diese Angst verstehen, dass wir, bevor wir überhaupt eigentlich für eine echte Gleichstellung auch von Männern und Frauen, ne, ganz binär gesprochen, gesorgt haben, da kommt diese Angst auf, wir machen Geschlechter unsichtbar und erlauben es Männern, dadurch weiterhin zu dominieren. Was auf jeden Fall nicht von keinem einzigen queer Menschen irgendwie das Ziel ist, aber ich kann verstehen, woher diese Angst kommt, weil sie das Gefühl haben, eben die Identität, die für sie so wichtig waren, wie zum Beispiel eine lesbische Cis-Frau, die werten wir irgendwie ab oder die versuchen wir abzuschaffen.
Genau, ich kann es auch nachvollziehen, dass gerade so diese Frauenbewegung und der Frau-Begriff früher auf jeden Fall ja auch sehr wichtig ist oder auch Frauen erfahren ja auch Diskriminierung, aber dass halt da weitergedacht wird und dass halt viele Lesben da sich auch nicht mit dem Frau-Begriff identifizieren und halt das mitgedacht wird und nicht halt irgendwie nicht-binäre Personen genau da so ein bisschen belächelt werden und deren Identitäten nicht so ernst genommen werden. Genau, ich gehe da auch gerne ins Gespräch, aber ich fand es manchmal so ein nicht nachvollziehen und habe so ein Unverständnis, wenn man gerade selber sogar jahrelang Diskriminierung erfahren hat, wie man dann andere Dykes sozusagen da auch nicht so ernst nimmt drin.
Wenn es so ist, wie steht es dann eigentlich mit unserem Titel, Frau Anders? Also passt der dann überhaupt noch für unser neues Magazin?
Also insgesamt den Titel finde ich schon ziemlich cool, weil es so zwei Sachen zusammenbringt, mit denen ich mich natürlich super identifizieren kann. Frau sein und anders sein.
Genau, ich glaube jetzt aus so heutiger Perspektive würde ich halt nicht mehr, wenn es halt eine Lesbenzeitschrift ist, das auf so Frau begrenzen.
Ich finde auf jeden Fall würde, glaube ich, das anders gerne behalten.
Also ich würde nicht bei dem Titel bleiben, einfach weil er klingt trotzdem nach 80er.
Die Komplexität von weiblichen Geschlechtsidentitäten, sage ich mal, so auszudrücken, ne? Das ist... Da gibt es halt noch kein Wort, ne?
Ich glaube, ich würde es eher Mensch anders nennen vielleicht oder so, aber ich finde es eben cool, eben auch an so eine Tradition wieder so anzuknüpfen.
Mensch anders, okay. Muss ich mal drüber nachdenken. Also ich muss gestehen, ich finde es schwierig, das Frau da aus dem Titel zu nehmen. Ich habe ja die Räume mit aufgebaut und meine Lebenserfahrung würde da dann gar nicht mehr abgebildet werden. Mich trifft es sogar. Ich habe dafür gekämpft, dass es besser wird. Und jetzt habe ich das Gefühl, ihr wollt mich einfach vergessen? Oder, ich meine, komme ich hier noch vor als Frau Anders? Oder was ist denn dann mit Frau Anders?
Okay, Bettina, das ist super. Aber was wir jetzt brauchen, ist so ein bisschen noch mehr Konflikt. Du kannst dich da ruhig noch richtig reinsteigern. Also was wir jetzt brauchen von der Frau Anders ist, dass du die bockiger machst. Also stell sie so dar, dass sie auch ignorant wird. Nicht mehr mit will jetzt einfach, ne?
Okay. Also, verstehe ich jetzt irgendwie nicht, warum die jetzt bockig werden soll. Weil die ist doch eigentlich bisher total nachvollziehbar. Und es ist auch nachvollziehbar, dass sie sich jetzt ausgeschlossen fühlt, wenn dieser Name in Frage gestellt wird. Das ist auch irgendwie so ein Klischee, dass die alte Lesbe jetzt so ein bisschen Kante zeigt und da die Tür zugeht. Sorry, ich kann da jetzt irgendwie gerade nicht so mitgehen. Müssen wir uns vielleicht nochmal verständigen.
Kann ich kurz reinkommen?
Ja, na klar.
Also, es ist so, dass wir Frau Anders diese Funktion der, ja, schon der queeren älteren Person, zu der wir auch so aufschauen, gegeben haben. Ne? Das ist so ein Vorbild für uns. Und wir wünschen uns halt so oft von unseren Vorbildern auch, dass sie einfach informiert sind und dass sie mitgehen können. Weißt du, dass sie uns auch einfach mal verstehen, das haben wir sonst nicht. Ne? Das findet man so selten. Und es ist dann eben einfach eine Riesenenttäuschung, wenn dann da so eine Bockigkeit kommt oder so ein Abwehren und so. Und das wollen wir darstellen. Das ist ganz wichtig, diese, weißt du, ne, diese Härte, die in diesen Konflikten dann immer auftaucht, weil es ist einfach so enttäuschend, dass das irgendwie so oft passiert. Und das ist uns eben wichtig, dass diese Frau Anders da so, ja, so zumacht. Und also verstehst du, was ich meine?
Ehrlich gesagt nicht so ganz, weil, also meine Erfahrung ist nicht, dass der Konflikt darin besteht, dass eine Seite bockig wird und zumacht und die anderen, also jetzt ihr so, bleibt ganz soft und offen. Mhm. Also ich verstehe den Moment der Enttäuschung, die ist quasi auf der Seite der Jungen. Die merken, diese Queer Elders sind nicht genauso, wie sie sich das wünschen. Aber dass die andere Seite, also sprich ich jetzt, da bockig werden muss, um quasi die Enttäuschung auch noch zu rechtfertigen, da gehe ich nicht mehr mit. Weil halten wir doch mal fest, es gibt eine Enttäuschung von Seiten der Jungen, weil die Queer Elders jetzt nicht so perfekt oder vollumfassend empathisch und verständnisvoll sind, wie ihr, ich sag mal, ja, ihr euch das vorstellt.
Also, mich nervt es jetzt schon ein bisschen, dass du da nicht richtig reingehen willst.
Stopp mal kurz. Dass ich nicht reingehen will in was ich nicht verstehe. Das finde ich jetzt ziemlich ignorant. Okay, ja, merkst du, was da gerade passiert?
Aber es ist doch wichtig, diese Konflikte auch mal so darzustellen,
hey,
oder?
Es ist doch eh klar. Die Konflikte gehören zu jeder Kommunikation dazu. Auch die Frauenbewegung ohne Konflikte wäre überhaupt nicht weitergegangen. Und das sind ja immer so Meilensteine. Jeder Konflikt löst irgendwie einen neuen Step aus. Und was wir vor allem abbilden müssen, ist doch nicht, dass irgendwo Sense ist, weil irgendeine Seite macht zu, sondern dass es ein Wohlwollen gibt, was sich reibt und dann gemeinsam weitergeht. Und darum ging es doch auch die ganze Zeit, dieses Wohlwollen von beiden Generationen, die sagen, hey, wir wollen voneinander lernen und wir müssen auch genau hingucken, wo ist was, was wir nicht verstehen. Lass uns das abbilden, einfach dieses Wohlwollen abbilden.
Ja. Aber was brauchen wir jetzt dafür? Was braucht's jetzt?
Also, ich würde es einfach weitermachen. Einfach das so wahrnehmen, da gibt es eine Uneinigkeit und jetzt kommt der nächste Step. Jetzt kommt meinetwegen wieder ein Rätsel.
Wie lösen wir den Generationenkonflikt?
Beginnt mit F. Langes Wort. 20 Buchstaben.
20 Buchstaben. Okay, das ist ein bisschen knifflig. Okay, Leute, was machen wir denn jetzt? Komm, lass uns doch nochmal diese Küchenatmo machen. Könnt ihr mir mal einen Wasserkocher reinspielen und vielleicht Kühlschrank, was man hat, so hat in der Küche. Bisschen Stimmung, Sommerstimmung, Vögel vorm Fenster. Ihr habt es ja jetzt alle gemerkt, die Küche, in der wir alle so schön bei Tee und Matcha Latte zusammensitzen, ist eine Erfindung. Die neue Frau Anders gibt's nicht. Und mich gibt's auch nicht. Ich bin auch eine Erfindung, eine Illusion, eine Sehnsucht. Das wäre auch zu schön, wenn die Generationen so selbstverständlich um einen Tisch zusammenkommen und lässig miteinander quatschen könnten. Diese Orte sind in der Realität draußen vor dem Fenster leider sehr selten. Die müssen wir uns erstmal schaffen. Und das ist Arbeit, das tut weh. Manchmal auch richtig doll. Also gut, jetzt haben wir ja diese Küche schon mal aufgebaut. Jetzt lasst sie uns auch nutzen. Musik bitte. Und jetzt spielt mal die O-Töne rein. Wie kommen wir jetzt zusammen?
Also es gibt ja ganz viele in dieser älteren Generation, die sich halt einfach Fragen stellen, ne? Und da, ja, glaube ich, bin ich auch oft so genervt von unserer jüngeren Generation. Ich verstehe auch, dass es da so eine gewisse Ungeduld gibt, nicht immer sich wieder neu zu erklären und so. Aber ja, ich wünsche mir auch von meiner Generation einfach irgendwie so mehr Offenheit und mehr einfach, ja, das auch irgendwie zulassen, dass Leute halt erstmal auch vielleicht mit Fragen da sind.
Ich glaube auch, dass wir da manchmal so ein bisschen arrogant sind, dass wir immer glauben, wir haben so alles als erstes erfunden. Und das sind aber teilweise Sachen, an die wir anknüpfen, ohne das zu wissen.
Ich bin jetzt 37 und das ist einfach ja so ein Zwischending irgendwie. Das ist halt so witzig, weil ich wirklich beobachten kann, wie ich in die gleichen Stapfen trete wie auch unsere Elders. Ich habe den Wunsch, es soll besser werden für die. Mach ganz viel, aber irgendwann werde ich die problematische Alte sein, mit der keiner mehr reden will, weil ich irgendwas nicht verstehe. Und dann fliege ich so raus wahrscheinlich. Und dann bin ich so gecancelt oder so, ich weiß es nicht, ja. Und man kämpft sich aber so ab und die kleinen Stinktiere kommen nach. Und wissen gar nicht, dass es ihnen schon besser geht. Und schätzen es gar nicht wert.
Aber ich denke, das ist normal. Das ist normal zwischen Generationen. Und das ist einfach, es gehört auch dazu. Wichtig ist, dass man Frau lernt zuzuhören. Ich denke, unsere Aufgabe ist, unsere Erfahrung zu teilen und Anerkennung zu geben. Auch zu zeigen, dass wir sehen, was die junge Generation macht und dass wir das gut finden und dass wir es klasse finden.
Wir wissen ja, dass ganz viele Menschen, die in irgendeiner Form ein Coming-out haben, ihre persönliche, eigentliche Familie, biologische Familie verlieren. Und das war der Gedanke, dass es ja jetzt sozusagen diese Generation von älteren Queers gibt, die dieses alles kennen, wo man notfalls auch Unterschlupf finden könnte oder so, ne? Oder sich mal einen Rat holt oder sagt, oder einfach nur zu sagen, guckt mal, wir haben es überlebt, ihr überlebt das auch.
Ich denke, dass Bündnisse wahnsinnig wichtig sind. Wir müssen viel sein und wir müssen uns einfach wirklich vernetzen mit Menschen, und auch wenn es oft eine minimale Basis ist, wo wir die gleichen Interessen haben. Mit allen möglichen müssen wir dann zusammenarbeiten. Und dann müssen wir manchmal unsere persönlichen Verletzungen dann halt mal hinten ranstellen.
Kontaktanzeigen. Queere Generationendialoge in Ostdeutschland.
20 Buchstaben mit F, Generation, Konflikt mit F. Kann ja jetzt nicht so schwer sein. FF, Faustkampf, Fingern, Fangspielen, Familienaufstellung. Nee, passt nicht zu kurz. Zu kurz, F, zweiter Buchstabe könnte R sein. Fruchtsaft. Nee. Frustration. Frustrationstoleranz.
Ein Hörspiel von Mike Dele Dietrich Friedetzky, Judith Geffert und Jule Gorke. Im Gespräch mit Ina Röder-Sissoko, Daria Kinga-Majewski, Yamin, Elna Maria Rackwitz, Jenny Trapphardt, Alma Roggenbuck, Martina Weigel und Rita Wolf. Es spielten Frau Anders, Bettina Hoppe, im Magazin Dela Dabulamansi und Oskar Melina Borcherding. Mit Kontaktanzeigen von Irina Negrasova, Pham Minh Duc, Irene Melix und Beiträgen über Queernetz Bautzen und Aruda Collective. Mit Dank an Bärbel Klessner und die gesamte Frau Anders Redaktion sowie Maria Bühner, Kerstin Gorke, Marti Damur und Frauenzentrum Magdeburg, Keimzelle Halle und Tekiz, Raum des Erinnerns und der Solidarität. Besetzung: Sabine Bohnen. Komposition und Sounddesign: Nguyen Transitory. Schlagzeug: Theresa Stark. Ton und Technik: Andreas Stoffels und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz: Swantje Reuter. Regie: Mike Dele, Dietrich Friedetzky und Judith Geffert. Dramaturgie: Julia Gabel, Tatjana Petschel und Johann Mittmann. Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2024.
Das war Kontaktanzeigen. Und wer jetzt noch nicht genug von erzählten Erinnerungen, individuellen Wahrheiten und konfliktfreudigen Gesprächssituationen hat, der kann sich auf das nächste Stück im Feed freuen, denn da gibt es gleich noch eine Premiere. Unsere vergorenen Wunden von Katrin Pitz nimmt uns mit in eine Therapiestunde, die mehr oder weniger von der Couch in die Kampfarena verlagert wird. Ein kathartisches Kräftemessen zwischen Psychoanalytiker und Patientin, die sich gegenseitig heraus- und überfordern und am Ende vielleicht nicht ohne Schiedsrichter auskommen. Und auch sonst gibt es jede Menge spannende Stücke zu entdecken hier im Hörspiel-Podcast. Also viel Spaß beim Weiterstöbern.